Der Podcast wird präsentiert von Speicher Handwerk. Bettwaren aus Schweizer Schafwolle. Speicher-handwerk.ch.
Ich habe immer das Gefühl, mein ganzes Leben lang bin ich ein verwöhntes Kind gewesen. Auch in den Löchern. Also auch in den grossen Löchern. Hatte ich Leute um mich, hatte ich Situationen um mich, wo die für gewisse Leute Katastrophen sind. Für mich wieder die Chance ist, wieder aufzustehen und ja, etwas daraus zu lernen.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Der Marco Ritter verbindet gerne Menschen. Ob als Gastgeber an seinem Küchentisch, als Architekt in Bauten oder als Kirchenratspräsident in leeren Kirchenräumen. Er selber findet Gott aber eher in einem Steinbild im herbstlichen Wald als in Kirchen und glaubt an die Kraft des positiven Denken. Trotzdem kennt er auch schwierige Zeiten in seinem Leben. Ein Burnout zum Beispiel oder der Tod von seiner erwachsenen Tochter nach einer langen Krankheit. Vom Guten und vom Schwierigen erzählt er uns heute in diesem Gespräch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Sarah Maria Graber.
Ich kann fast nicht sagen, herzlich willkommen, weil ich bin bei dir daheim, Marco.
Das ist es so und ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Danke, dass ich hier sein darf. Du hast mir im Vorfeld ein bisschen beschrieben, wer du bist und wie du bist. Und ich finde es eine herrliche Beschreibung. Du hast mir verschiedene so Anhaltspunkte gegeben. Du bist ein Alpha-Tier, laut, ein Motivator, aber auch unsicher und ängstlich. Du bist ein lieber Spinner, hast du gesagt. Und du bist ein sehr verwöhntes Kind. Ich finde das wirklich wahnsinnig herrliche Beschreibungen. Auch gegensätzliche Beschreibungen. Wie ist es so mit dir? Wie findest du das Leben mit dir?
Also eigentlich, ich lebe ein schönes Leben. Ich lasse mich leben, ich lasse die Gefühle, auch wenn sie gegensätzlich sind, kommen und auf mir wirken. Ich gumpe gerne, auch wenn jedes Mal, wenn ich gumpe, Angst da ist. Aber es ist ein Teil von mir. Ich brauche das. Ich brauche auch Leute um mich. Ich liebe die Leute. Und wahrscheinlich hast du die Liebe zu den Leuten, die mir immer wieder Kraft gibt, hinter den Punkt zu gehen oder Tätigkeit, die ich wahrscheinlich mit Verstand nicht machen würde.
Mhm. Also das meinst du auch mit Gumpen, oder? Du
ja.
Gumpst immer wieder ins kalte Wasser, nimmst Verantwortung oder so Projekte wahr, wo, ja, wo du jetzt vielleicht unerfahren bist, wo dir Mut kosten?
Ja, es ist so. Also wenn Gedanken kommen, tue ich sie nicht selten verdrängen. Ich nehme sie an, ich sage sie noch, ich kommuniziere sie noch, auch wenn häufig ein Unverständnis da ist, oder zuerst eine Frage auf die Leute kommt, oder was? Wieso sagt das der Marco? Aber es ist ein Teil von mir. Ich mache das gerne.
Es ist auch ein Grund, warum du hier bist, weil ich bin auf dich gekommen, aufgrund von Zeitungsartikeln. Hier im Raum Bern bist du in den letzten Jahren immer mal wieder in einem Artikel gewesen, oder in einer Veröffentlichung, weil du ein Amt hast wahrgenommen, Kirchgemeinderatspräsident. Und gleichzeitig hast du dort auch immer wieder gesagt, dass du eigentlich gar kein Kirchenmann bist, dass du mit der Kirche eigentlich gar nicht so viel am Hut hast. Und dieser Gegensatz hat mich sehr neugierig gemacht. Also du hast ein Amt übernommen in den letzten 7 Jahren hier in Bern, wo es eine grosse Umstrukturierung gibt in der reformierten Kirche. Aber du bist eigentlich gar kein Kirchenmann. Wie ist das gekommen?
Eigentlich war es lustig. Es ist ein Brief gekommen von einem Pflichtverwalter von der Kirchengemeinde, wo ich hier wohne, im Breiter Rhein, in der Johanneskirche. Wir hatten Pflichtverwalter, weil es in der Kirchengemeinde ziemlich viele Probleme hatte, auch zwischen den Leuten Probleme. Und da ist vom Pflichtverwalter eine Anfrage gekommen, ob ich bereit wäre, im Rat hineinzugehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe kaum gewusst, wie eine Kirche organisiert, also eine Gemeinde organisiert ist. Kirchenratspräsident oder Kirchenrat hatte ich auch keine Ahnung gehabt. Und darum habe ich geschmunzelt, auch weil die Kirche bis zu diesem Brief immer präsent, also präsent mehr von der Rolle her, von der Kirche im Quartier hat oder zwischen den Leuten hat, was die Kirche als Halt für die Leute, aber weniger für mich vom Glauben her. Und wenn der Brief kam, ist sie da rechts von mir auf der Altpapierbeige gelandet, mit einem Schmunzeln, sicher nicht für mich. Mhm. Und 3 Tage später hat es mir aber gleich gewurmt, habe ich den Brief wieder vorgenommen, noch einmal durchgelesen, dann Pflichtverwalter angerufen und eigentlich gesagt, ich werfe einen Kaffee zu. Mhm. Und ich bin 7 Jahre bei diesem Kaffee geblieben. Es hat man gepackt, aber es hat man vor allem gepackt, nicht weil... Also für mich war es ein Geschenk, etwas am Ende von meinem Berufsleben in ein neues Leben einzutauchen, etwas, das ich nicht kenne, etwas ganz Neues, das ganz weit von meinem Denken war, irgendwann in einer Verwaltung so eine Rolle zu nehmen oder eben in einer Gemeindeleitung. Und ja, ich habe gewisse Bedingungen gesetzt. Das ist etwas, was ich immer mache, wenn ich so Tätigkeiten genommen habe. Im ganzen Leben lang habe ich immer gesagt, ich könnte man haben. Aber ihr müsst mit dem, dem und dem leben. Und das waren etwa 15 Punkte. Und zum Beispiel gesagt, ihr müsst mir aber nicht in die Kirche erwarten, im Gottesdienst, außer wenn ich eine Aufgabe habe. Aber sonst, ich finde, also mein Glaube ist nicht eben in der Kirche selber. Die Kirche ist für mich das Gebäude. Ich bin Architekt und ich finde nicht Gott dort, sondern ich sehe meine Architektur oder die Architektur von dieser Kirche. Und darum, ja, der Einstieg war speziell. Mhm. Ich durfte, eine von diesen Bedingungen war, ich darf einen Rat selber zusammensetzen. 7 Leute. Das war nicht ganz einfach, heutzutage so Leute zu finden. Mir war es wichtig, dass sie nicht ganz kirchennah sind, weil ich das Gefühl hatte, die Kirche, die ich kennt habe, von den Bildern, von der Tätigkeit, von den Projekten, wäre noch wichtig, wenn man einen ein bisschen schüttelt, am Baum schüttelt. Und zwar nicht im Sinn von, die Sachen nicht zu anerkennen oder zu respektieren, aber mehr Leute fragen im Quartier, was wollt ihr von dieser Kirche? Mhm. Ich habe immer das Gefühl, die Kirche weiss, was die Leute von der Kirche wollen. Und ich behaupte, sie weiss es überhaupt nicht mehr. Oder? Man macht aus Sicherheit von Sachen, die man seit Jahren macht, macht man es weiter. Hin und wieder wagt man etwas Kleines. Aber Grundsatzfrage, oder? Mhm. Was erwarten die Leute von uns? Ja?
Aber weißt du, warum ist man denn auf dich gekommen überhaupt?
Ja,
die anzufragen?
Ich denke, durch das Berufsleben, das ich dürfen habe, mit ganz verschiedenen speziellen Sachen, also aus den Religionen zum Beispiel, wo ich vom ersten Tag dort war, dort hat man natürlich von mir geredet, über Jahre von mir geredet. Man wusste, Marco ist dort als Architekt und ist an diesem Projekt nicht nur Architekt, sondern Mitinitiator und ein bisschen Motor von diesem Projekt. Das war eins. Ich durfte in der Heiligen Geist killen mit dem Büro die erste offene Kirche von der Heiligen Geist Kirche, das Mobiliar mit meinem Büro gestalten und mit diesen Leuten in Kontakt. Also wir hätten ihn ein bisschen gekannt. Mhm. Und wahrscheinlich aus irgendeiner von diesen Listen, Adressenlisten, bin ich von dem Herrn Jena, Pflichtverwalter, ausgelesen worden und
reinkommen. Jetzt bist du Kirchgemeinsratspräsident und gehst aber nicht in den Gottesdienst. Ist das so geblieben? Oder trifft man dich mittlerweile ab und zu am Sonntag im Gottesdienst?
Also meine Aufgabe als Kirchenratspräsident bedingt, dass man gleich regelmässig geht. Oder? Dass sie vor den Sitzungen, vor den Kirchgemeindeversammlungen, die meistens nach der Kirche ist. Also es tut mir nicht, wie soll ich sagen, ich habe nicht Abneigung. Ich finde unsere Kirche zum Beispiel wunderbar. Ich habe nachher mit Markus Kirche in diesen 7 Jahren auch an einem Projekt dran, wo ich in der Provisorium 6 Monate lang jeden Tag in der Kirche war. Es ist nicht so, dass ich nicht gehe. Aber ich sage, ich würde jetzt nicht am Sonntagmorgen aufstehen und sagen, jetzt will ich in die Kirche gehen. Aber ich rede nicht über morgen oder übermorgen, ich rede über gestern und heute. Und das kann kommen. Also mein Leben hat immer wieder neue Aspekte reingebracht. Ich weiß es nicht. Im Moment, und die 7 Jahre haben mein Glauben nicht verändert.
Aber du lebst starke Werte, oder? Das wirst du, glaube ich, selber sagen.
Ja.
Auf was gründen diese Werte? Was sind das für Werte?
Also ich glaube, ich habe es vorhin gesagt, an den Leuten, an der Natur, aber vor allem die Leute. Also das ist etwas, wo ich immer, also die Leute waren immer das Fundament von meinem Leben. Meine Familie, meine Freunde. Und ich sage noch sehr schnell, ich erweitere meine Familie. Oder? Zum Beispiel, heutzutage Heutzutage darf man das als Chef in einem Büro nicht mehr sagen, aber ich habe meine Mitarbeiter, wenn ich davon geredet habe, das ist meine Familie. Und also meine Familie ist gross. Und das ist eigentlich das, was mir Kraft gibt. Der Austausch mit ihnen, sie weiterzubringen, aber auch mehr weiterzubringen, sich in Frage setzen über die Leute. Ja, ich bin auch sehr gerne Gastgeber. Das ist auch so ein Produkt von dem, also an dem langen Tisch, wo wir da sind. Mhm. Wenn da 10 Leute essen, dann habe ich Freude. Sehr Freude.
Ein Tisch mit irgendwie 2, 4, 6, 8, 12 Plätzen. 14, ja. Wenn man...
Nein, 12 Plätze.
12.
12 Plätze. Man muss doch ein bisschen Platz haben, wenn man isst. Ja?
Mhm. Schön. Und was glaubst du?
Es ist schwierig zu sagen, was ich glaube. Also mein Glauben, ich habe vielleicht ein Bild oder eine kleine Geschichte davon. Mhm. Eines von meinen Hobbys ist Bild sammeln. Und anfangs vom Herbst, einer von den ersten Mal, wo es nach den Steinpilzen geht und ich in den Wald hineinkomme und beim ersten am Boden so, ist noch feucht, es schmeckt irrsinnig. Da können wir, wie jetzt, wenn ich es erzähle, fast Tränen. Und ich habe das Gefühl, es ist so schön, so extrem schön, dass es nicht Zufall kann sein kann. Also, dass irgendeinem Ort auch ein Weg ist gemacht worden, auf, dass man heute das Wetter, die Welt so hat. Aber ich will es gar nicht, wie soll ich sagen, wenn schon Gott, dann würde ich sagen, ganz viele Götter. Also das Haus der Religion-Projekt, das hat mich gelehrt, dass einfach mal alle gegen rauf schauen, dann muss es irgendwie dort oben sein. Man sieht es nicht, aber es muss dort oben sein. Aber Götter haben ganz verschiedene Formen und das finde ich auch interessant, dass man plötzlich im Dialog zwischen den Religionen merkt, dass es wohl Sachen gemeinsam hat. Sachen sind verschieden, aber eigentlich auch der. Das ist eine Kraft, die alle treibt. Und das liebe ich in der Religion. Was mir viel mehr Angst macht, ist, was man daraus auch machen kann. Eben die Kräfte, die man nachher Leute bewegen kann, auch zu schlimmen Sachen. Und das ist immer bei mir auch das Gegensatz bei der Religion. Oder? Sie macht mir auch Angst. Angst nicht für mich, aber Angst für die Leute, die ich so gerne habe, für ganz viele, die man unter dem Namen von der Religion kaputt macht oder missbraucht.
Eben das Haus der Religionen, hast du schon ein paar Mal angesprochen, das ist hier in Bern eine von deiner grössten Errungenschaften als Architekt, sagst du, wo du wirklich jahrelang daran mitgeplant hast, mitgedacht hast, mitinitiiert hast auch. Es hat jetzt gerade das 10-Jahres-Jubiläum gefeiert, das Haus der Religionen, also dort gelingt es, die unterschiedlichen Religionen unter einem Dach zu haben und eben genau das Verbindende zu suchen unter den Religionen und nicht das Trennende. Wie hat dich das Schaffen an diesem Haus der Religionen, wie hat dich das geprägt? Das hat dich, glaube ich, über 15 Jahre oder so beschäftigt.
Also eigentlich 25 Jahre, weil ich bin jetzt immer noch in der Stiftung, wo immer noch Interesse habe. Gestern jetzt Mittagessen, also ich bin immer noch nach von diesem Projekt. Ja, ich glaube, das ist ein Lebensgeschenk, das ich dort bekommen habe. Einmal durf an einem runden Tisch der Religion von 25 Jahren zu Mittagessen, wo sich die Leute gefragt haben, was machen wir, wenn wir nicht nur essen würden? Und da hat es verschiedene Studien gehabt, von Christian Schacke zum Beispiel, der Leiter von der Kunstschule zu Bern, hat so eine Studie gemacht gehabt über Bümplitz, über wer lebt in Bümplitz, wie Bümplitz und Bern zusammen.
Und Bümplitz ist ein Stadtteil von Bern, genau. Muss man vielleicht sagen.
Genau, Bümplitz als Stadtteil von Bern.
Wo ein bisschen abgeschnitten ist, ein bisschen vom Stadtkern. Und man hat sich, glaube ich, dort überlegt, wie könnte man das Bümplitz besser ein bisschen anschliessen an den Kern.
Genau. Und die Leute am Tisch haben verschiedene Religionen vertreten, aber auch außerhalb von dieser Religion. Sie haben immer nur zusammen gegessen. Und sie haben gedacht, ja, laden wir doch jemanden ein, einen Architekt. Und verschiedene am Tisch haben den Spinner gekannt. Ja, zum Beispiel in Bümplitz
den Spinner kennt.
Ich habe in Bümplitz eine Ausstellung kuratieren von WC-Schüsseln und Bädern und so. Anders zeigt als wie man heute zu einem Verkäufer geht von solchen Produkten. Das haben die Leute kennt, was ich eben in der Heiligen Geist Kirche gemacht habe. Aber auch das Büro mit verschiedenen verrückten Projekten. Und darum haben sie gedacht, man lade jetzt endlich den Marco ein. Und sie denkt, ich tue gerade das Bleistift und irgendetwas machen. Und das war dann natürlich nicht der Fall gewesen. Wir hatten den Anfang von einer langen Geschichte. Wir haben ein Jahr lang zuerst überhaupt überlegt, wenn 8 Weltreligionen zusammenkommen, nach was schmeckt es, wie wird man reden, was wird man essen. Also all die Grundwerte oder Bedürfnisse, die man hat, wenn man jedem gerecht sein will. Es hat eine erste Studie gegeben, dann Standort in Bänden. Es war wirklich in einer Zeit, in der Globalisierung nicht die heutige war. Wir sind als Spinner angeschaut worden. Also die Uni hat sehr rasch gesagt, also das ist irgendwie Basteln und Lismen, da macht man gar nicht mit. Oder die Stadt Bern war sehr distanziert. Man war ein paar Jahre recht allein. Das Ziel war, von diesen Gruppierungen, die nah bis nah sich getroffen haben da in Bern, mit einer anderen Religion, einen würdigen Ort geben zum Beten.
Mhm. Und jetzt in dem Stadtteil Bümpli, den wir vorhin davor hatten, hat eben viele Menschen auch mit Migrationshintergrund, genau, mit Religionen, die keine Räume hatten, oder, um die zu praktizieren. Und das Ziel war auch, diesen Menschen Räume, würdige Räume zu bieten, wo sie ihre Religion ausüben können.
Genau so ist es. Und wie gesagt, es ist nicht ein Projekt, das wir innerhalb von 3 Jahren, wie heute, oder 2 Jahren, wie wir heute würden entwickeln, sondern 15 Jahren. Mhm. Es ist ein Projekt, das extrem, und nicht nur ich, für unser Büro war es eine Lebensschule gewesen, für ganz viele Leute war es eine Lebensschule gewesen. Ich glaube, die grösste Lehre, die wir dort gemacht haben, ist, einen Schritt zurück zu machen. Nicht zu wissen, ich weiss wie, oder ich habe eine Idee wie. Und das ist gerade bei mir ein bisschen schwierig, weil meistens habe ich gerade eine Idee. Und dort habe ich gelernt zu sagen, nein, Moment, einen Schritt zurück. Sie haben Bedürfnisse, sie haben genau gleich, die gleiche Qualität, obwohl sie vielleicht nicht die gleiche Bildung haben. Es war ein Projekt von unten gegen oben, nicht von oben ab organisiert. Und das ist ganz wichtig gewesen. Also wir haben am Tisch die erste Baukommission, die wir in diesem Projekt hatten, haben wir aber gesagt, 2 Leute pro Religion, am Abend um 7 Uhr bei uns im Büro. Also ungefähr 15 Leute. Die ersten waren am 6. da gewesen, die letzten vielleicht am 9. Die haben dann seit 2. gekommen, andere sind am 15. hochgekommen. Sie haben gesagt, ich bin Chef, wir haben alle etwas zu sagen. Und das ist so... Es war ein wunderbarer Schritt gewesen. Vor allem wunderbar, weil in dieser ganzen Planung hat man wirklich zusammen gelernt, überlegen, wir hatten gemeinsame Ziele. Und das ist nicht mehr Architektenarbeit, auch wenn das Projekt sicher ein roter Faden war. Wenn man so ein Projekt plant, dann weiss man, man muss zuerst ein Programm haben, dann muss man einen Terminplan haben. Und das gibt einem so einen roten Faden. Und das hat ermöglicht, dass man in den Leuten, die sich auch nicht kennt haben, oder am Tisch, quasi die ersten Schritte zusammen zu machen.
Mhm. Hat das dich beeinflusst bis in dein Leben? Also hast du das Gefühl, es hat auch dein Zulassen vielleicht im Alltag verändert?
Also ich denke ganz stark. Es hat mich beeinflusst im Büro, es hat mich beeinflusst, ja, in meiner Art aufzutreten, aber auch im, wie kann ich das sagen, im Lehren mit sehrigen Leuten in Kontakt zu kommen. Auch die habe ich gerne.
Also sehrigen Leute einfach
aus anderen Kulturen, ja, andere Religionen und so, dass man, wie kommt man in Kontakt, wie kann man mit Respekt zusammenreden, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Mhm. Und auch dort, die Gemeinsamkeiten zu finden und so, und das hat man nachher sicher wesentlich geprägt. Das hat man auch geprägt in der Tätigkeit nachher als Kirchenratspräsident, weil ich das Gefühl hatte, wir sind jetzt eine von denen, verschiedene Religionen und auch, dass sich neu entdecken, dass die Projekte neu definieren oder die Ziele neu definieren, das tut man auch heute noch. Mhm. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich dort hineingehe, habe ich jetzt das Gefühl, ich bin daheim. Das ist ein bisschen mein Projekt, was aber wunderbar ist.
Also im Haus der Religionen.
Ja, aber was wunderbar ist, ist gerade bei diesem Projekt, dass auch 100 Leute heute sagen, es ist mein Projekt. Mhm. Und das ist ganz selten, dass plötzlich ganz verschiedene Leute in einem Projekt sich so identifizieren, dass sie sagen, das ist mein Haus. Mhm. Und ich glaube, für mich ist es wirklich mein Haus. Und ich glaube, wenn ich einmal die Welt da verlasse, dann möchte ich gerne ein grosses Fest und das Fest im Haus der Religion. Also dort habe ich das Gefühl, möchte ich ja, dieser Welt Tschüss sagen.
Mhm. Also man hört raus, du bist ein renommierter Architekt. Du bist immer wieder bekannt gewesen, irgendjemandem, durch irgendwelche Projekte, wo du dann in andere Projekte bist, reingekommen. Du hast mir auch gesagt, Anerkennung ist eine Lebensenergie für dich. Was bedeutet dir Anerkennung?
Also zuerst muss ich etwas korrigieren. Ich bin nicht ein
renommierter
Architekt. Ich glaube, das würde ich nie auf mir nehmen. Ich bin auch nicht der Architekt, der eben sitzt und es wichtig ist, ob das Profil so ist oder ob die Farbe so ist. Bei meinem Projekt ist es immer wichtig, die ersten Schritte zusammen Leute an den Tisch bringen, die vielleicht noch nie zusammen sind, an Sachen überlegen, bis das Projekt eben gerollt hat. Und Büro, bei mir im Büro ist immer gewusst, wenn es einmal rollt, dann interessiert es den Marco nicht mehr. Meine Frau hat auch gesagt, es ist schade, lass du das gehen, weil wenn es dann bei der Einweihung ihre Leute vorne sind, bist du nicht mehr dort vorne. Und das hat man manchmal mögen. Aber ich habe wirklich das Interesse nicht mehr gefunden. Also ich habe nie das Interesse gefunden. Ich habe nie Architektur zum Fotografieren gemacht. Also die leere Architektur ohne Leute und so, wo nachher die wunderbaren Architekturbücher. Für mich sind die schönsten Architekturbücher mit Bildern, die gelebt sind, wo man die Leute reinsieht, wo man sieht, wo die Räume in Funktion sind. Und das war mein Part gewesen. Also darum renommiert sicher nicht. Mhm. Aber, und das ist wahr, Freude, wenn es plötzlich eine Anerkennung gibt, wenn es einen Artikel gibt, oder wie heute, wenn ich frei über mich reden mit dir zusammen, das ist immer wichtig gewesen. Das ist übrigens auch etwas, wo man heute gerade seit 1. Januar ein bisschen Angst macht. Meine Agenda ist plötzlich ganz leer. Mhm. Das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es wird bleiben. aber es ist, ich habe das immer gebraucht. Oder? Also nicht nur geben. Ich bin, glaube ich, grosszügig. Ganz viele Leute sagen, Marco, der ist so grosszügig. Ich bin grosszügig, aber ich weiß genau, ich nehme gleich viel, wie ich gebe. Anders, aber ich nehme, für mich ist das meine Energie. Das, was mich am Morgen freut, wenn ich aufstehe und sage, oh, ich treffe dich, ich treffe den, zusammen werden wir das und das besprechen. Das ist das, was mir Freude macht.
Mhm. Gut und gesund schlafen. Zum Beispiel mit einem neuen Duvet, einer Bettauflage oder einem Küssi aus Schweizer Schafwolle. Die Verarbeitung von Wolle ist unser Handwerk. Dein erholsamer und gesunder Schlaf ist unser Antrieb. Speicherhandwerk, schon seit über 40 Jahren. Mit dem Rabattcode PODCAST hast du 10% Rabatt auf deine Bestellung in unserem Onlineshop. Bettwaren aus Schweizer Schafwolle findest du jetzt auf speicher-handwerk.ch.
Du hast auch gesagt, du bist ein ängstlicher Mensch, aber auch, obwohl du dich immer wieder in so mutige Projekte schickst, du hast auch gesagt, du hast Angst, eben nicht mehr gebraucht zu werden. Du hast Angst, jetzt ist die Agenda leer. Was ist da? Kannst du die Angst beschreiben? Was ist da deine Angst?
Ja, Angst. Ich tue sehr gerne, wenn ich rede, tue ich immer ein bisschen übertreiben. Das ist auch von mir bekannt. Oder? Ich sage immer, wenn ich es lieb sage oder schön einpacke, dann interessiert es niemand.
Dann lässt niemand
das zu. Niemand zu oder niemand muss Stellung nehmen. Ich, ich sage gerne etwas krass, wenn es mir gerade so in Sinn hat, sogar ein bisschen übertrieben, dass ich sicher bin, mein Vis-à-vis wird sagen, ja, nein, das nicht. Oder ja, vielleicht. Oder Fragen stellen. Und so, wenn ich sage ängstlich, es ist wahr, dass der laute Marco, so wie man ihn kennt, der Marco, der gerne an einem grossen Tisch Leute führt oder Sitzungen führt und so, das ist meistens das verdeckte, ängstliche Marco. Der Marco, wo ich habe das Gefühl, ich bin nie gut, so gut, dass ich das Vorderste ziehen kann und sagen, toll. Aber ich habe immer aus diesen Problemen oder Problemen Schwächen, habe ich immer das im Positiven umdreht. Oder? Ich bin ein guter Verkäufer, ich bin ein guter Motivator, das weiss ich. ich kann nicht schreiben, ich konnte nicht schreiben. Aber das sage ich immer offen, das tut dort die Leute immer schüttlich. Mal im Sinn an der ersten Sitzung, wo wir da die Räte gesucht haben und so, habe ich plötzlich gesagt, ja, ich wäre sogar bereit als Kirchenratspräsident. Aber ihr müsst wissen, ich schreibe nicht. Ich habe nie geschrieben. Im Büro habe ich immer geschaut, dass jemand da ist, wenn ich in der Hochschule war. Ich war wahrscheinlich der erste Professor in Bern, also in der Fachhochschule, wo ich dort schreiben konnte. Aber man kann sich so organisieren. Man hat immer jemanden, man kann sagen, du dir vielleicht schnell aufschreiben oder so und sich von dem wegziehen. Und so sind ganz viele Sachen in meinem Leben, die mich verunsichern. Und gleich, da ich das brauche, finde ich Wege. Und das ist ein bisschen das mit dem Widerspruch, wo ich sage, ich bin ängstlich, aber ich bin immer der, wo man das Gefühl hat, ja, der weiss es, der macht es, der weiss, der kann das.
Und der, wo sich die richtigen Menschen um sich sammelt, oder?
Ja, es ist ja so. Also, wenn Menschen um mir sind, kann ich mir wohlfühlen. Ganz allein selten, obwohl ich brauche das so manchmal, aber ganz kurz, eben irgendein im Wald oder irgend so, aber ich bin nicht jemand, der jetzt muss sagen, alle Woche muss ich einen halben Tag für mich allein, überhaupt nicht. Das brauche ich gar nicht. Ja, ich finde das mit diesen Leuten, aber ich lese meistens nicht aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich komme nur gut aus mit den Leuten, die ich selber auslesen kann. Ich behaupte jetzt, dass ich selber und Leute zusammenbringe, die sonst nicht zusammenkämen. Das hat auch gewisse Projekte geprägt, das hat auch eine gewisse Situation geprägt. Oder? Gerade in dieser Kirchengemeinde, wo seit 5 Jahren ein bisschen Trubel war, ganz viele Leute nicht mehr geredet haben zusammen, rote Köpfe hatten. Und heute muss ich sagen, die gehen nicht zusammen in der Ferien, schon ins Ziel, aber sie reden wieder zusammen. Und ich glaube, das brauche ich dann wieder. Ich habe zum Beispiel, mein Leben ist auch geprägt worden vom einen oder anderen Moment, wo ich ein Teuf hatte, ein grosses Teuf, oder auch mit einer Person Probleme hatte. Ich habe zum Beispiel mit einer Person dann nicht auf diesem Problem bleiben und sage, ich will sie nicht mehr sehen oder so. Es braucht es immer wieder, es braucht manchmal lang. Aber es braucht dann wieder den Moment, wo ich sage, ich rufe an und sage, gehen wir einen Kaffee trinken, einfach noch einmal in die Augen schauen, die Hand geben, und dann stimmt es für mich. Oder? Das war mein Leben lang so gewesen. Also ich habe ganz, ganz wenige Leute, wo ich sagen kann, nein, dort ist es zu weit gegangen.
Einer von diesen Tiefpunkten, die du vorhin angesprochen hast, war ein Burnout, den du gehabt hast.
Ja, das ist ein schwieriger Moment. Schon nicht ganz einfach, von diesem Moment zu reden. Ich kann nur mal sagen, ich habe Gesamtverantwortung für ein Riesenprojekt gehabt, ein Einkaufszentrum von 250 Millionen. Und wahrscheinlich bin ich, es hat mich überfordert, sicher. Ich habe alles gegeben, ich wollte dort mit Ehrlichkeit. Ich bin gerne jemand, der sagt, wir haben Fehler gemacht, aber zusammen finden wir eine Lösung. Und dort habe ich gemerkt, es ist eine Welt, die plötzlich gesteuert ist durch Juristen. Ihr habt einen Fehler gemacht, könnt ihr es noch einmal ausdeutschen? Was ist das, der Fehler gewesen und so? Und dann habe ich gemerkt, ich tauche langsam. Und das haben die Leute um den Tisch gemerkt und quasi mehr zu einem grossen Loch geführt. Also ich habe 3 Wochen nicht mehr geschlafen und dann 2 Monate in der Klinik Wyss. Also wirklich ganz gross. Beim Eintreten bei der Klinik Wyss habe ich gedacht, mein Leben ist fertig. Ich habe meinen Namen nicht mehr gewusst. Das war ein sehr, sehr ein schwieriger Moment gewesen. Und auch dort wieder irgendwie rausgekommen mit Leuten. Also mit einem ganz tollen Psychologen, wirklich, wo mit den ersten Wochen geholfen hat. Über einen Unternehmer von Bern, den man plötzlich angerufen hat, den ich schon gekannt habe, aber sagen wir nicht sehr nach, weil man gesagt hat, Marco, hättest du Freude, wenn wir zusammen hin und wieder laufen? Wir sind dann nachher immer wieder, einmal pro Woche, dort in dem Münchenbuchsee, sind wir gelaufen zusammen. Und solche Leute haben mir nachher wieder Kraft gegeben, heute zu sagen, doch, ich bin wieder, ich habe wieder 4 Beine an meinem Stuhl, ich bin wieder stark. Aber das war schön. Und meine Familie, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, aber meine Familie, meine Mitarbeiter, meine Partner im Büro, das war natürlich nachher eine Riesenhilfe gewesen, oder? Zu wissen, dass, dass ich auf sie zählen kann. Dass das, was ich vielleicht während Jahren gegeben habe, gerade an diesem Moment gebraucht habe von ihnen. Und das ist auch gekommen. Also wunderbare Geschichte, oder? Sogar von den Mitarbeitern und so, wo mir zeigt, hey Marco, wir brauchen dich. Mhm. Ob du jetzt ein Loch hast oder nicht, hat nichts geändert. Aber schwieriges Jahr. Mhm. Ganz schwieriges Jahr.
Und das Büro, das du immer wieder erwähnst, das ist ein Architekturbüro, das du mitgegründet hast, zusammen mit Partnern, wo du auch sagst, das zu erleben, einfach die Partnerschaften, die Zusammenarbeiten, das ist euch etwas wahnsinnig Wertvolles gewesen in deinem Leben. Und auch immer wieder junge Menschen zu fördern und ihnen ja, Sachen zuzutrauen, das hast du auch immer wieder gerne gemacht.
Ja, so wie ich vorhin gesagt habe, meine erweiterte Familie. Das ist ein Büro, wo wir 5 Partner zusammen gegründet haben, wo heute noch ein, ein erfolgreiches Büro in Bern, Zürich und Neuchâtel ist, das Büro Bauart. Und das habe ich dürfen alle Schritte mit diesen Partnern machen. Auch wieder die Zusammensetzung von verschiedenen Stärken. Die 5 Partner haben ganz andere Grundsätze mitgenommen, andere Bilder vom Architekt und mit denen immer wieder können Projekte entwickeln, die wir nicht gerade erwartet haben. Wir haben vor 30 Jahren ein Holzbausystem modulbauweise entwickelt. Da hat niemand von Modul geredet. Unsere Kollegen haben aber gesagt, das sind die Kistenarchitekten. Heute, nach 30 Jahren, sind die Holzmodule werden überall gebraucht. In Europa ist eines der wichtigsten Teile des Holzbaus.
Dass ein Vorreiter immer wieder Mut hatte, ins kalte Wasser zu springen, etwas auszuprobieren.
Ja, ja. Also das sind wunderbare Momente. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn man so in ein Projekt reinkommt und plötzlich spürt, dass niemand kann sagen kann, ich weiß wie. Oder? Das sind Sachen, die wunderbar sind. Vielleicht kann ich eine kleine Geschichte dazu bringen. Ich durfte in den jungen Jahren 2 Jahre in Süditalien arbeiten, nach dem Erdbeben von 1980, angestellt von der Caritas. Und dort als junger Architekt, gerade nach dem Tech, bin ich sicher aber mit der Idee, ich weiss doch wie. Und gerade die Leute dort unten haben mir zuerst mal gesagt, nein, du weißt es nicht. Oder? Du kennst uns nicht, du kennst unsere Gegend nicht. Und der Schritt, der mit ihnen quasi etwas zu probieren und vor allem mir in Frage setzen, und das quasi sehr arrogante Haltung, die wir manchmal da haben, sagen, wir wissen. Oder? Sobald dass wir die Grenzen übergehen, wissen wir. Und das war das Gleiche in den Projekten. In diesen ganz interessanten Projekten hat niemand um den Tisch gewusst. Man weiß, aber man hat es probiert.
Du hast schon ein paar Mal erwähnt, Familie. Familie ist ein riesiger, grosser, wichtiger Wert in deinem Leben. Vor allem auch deine Frau, die Verena. Die beste Frau, sagst du. Warum? Was schätzt du an ihr so fest?
Ja, meine Verena. Sie ist ein bisschen wie das, was ich bis jetzt erzählt habe. Sie denkt nicht gleich wie ich. Also die Hauptrichtung natürlich schon. Aber wir haben so Gegensätze. Und die Gegensätze kennen wir und spielen drauf. Und Hand in Hand wird dieser Weg jeden Tag reicher, oder? Wenn ich durch die Wendtüre laufe, ist sie immer im richtigen Moment, wo sie mir sagt, du Marco, überleg das doch nochmal, oder? Musst du das wirklich so machen? Und ich glaube, heutzutage sage ich, ohne Verena wäre ich nicht, wo ich bin. Und ich hoffe, sie sagt auch, ohne Marco wäre ich nicht, wo ich bin. Und unsere Geschichte, 40 Jahre zusammen, 40 Jahre ein Paar, mit Kindern, mit unseren Leuten um uns, mit unseren Familien um uns, mit unseren Freunden. Das ist etwas Wunderbares. Also ich könnte mir keine bessere Frau wünschen. Auch dort bin ich ein verwöhntes Kind. Ich habe immer das Gefühl, mein ganzes Leben lang bin ich ein verwöhntes Kind gewesen. Auch in den Löchern. Also auch in den grossen Löchern. Hatte ich Leute um mich, hatte ich Situationen um mich, wo die für gewisse Leute Katastrophen sind. für mich wieder die Chance war, wieder aufzustehen und ja, etwas daraus zu lernen. Und da ist meine Verena, ja, super. Es ist noch lustig, wir sind ja alle da, von wo dass wir herkommen, ganz verschiedene. Mhm. Ich bin aus einer Familie, wo man Französisch geredet hat. Ich glaube, das hört man heute noch.
Fast nicht. Fast gar nicht.
Es ist immer noch eine Fremdsprache für mich. Mhm. Und mit einer Grossmutter, einer Italienerin, La Nonna, wo ich sehr viel davon, ich sage immer, in meinem Körper, das Herz und das Blut, das habe ich von den Nonnen. Und das ist jetzt eine oberflächliche Familie. Man hat Träume von Ferien, vom Auto und von solchen Sachen. Und so war auch in den jungen Jahren mein Denken gewesen, geprägt durch meine Familie. Und Verena kommt aus einer Kleinbauernfamilie vom Zürich-Oberland. Aber immer hat müssen kämpfen und auch jeden Franken überlegen, für was braucht man das und was ist unsere Natur. Und die Grundwerte, die ich nicht so kenne, also ja, Gefühl und so sind ja Grundwerte, aber andere Grundwerte und zusammen hat man gemerkt, das ist wunderbar, als Ergänzung ist wunderbar. Und das hat auch das gemeinsame Fundament. Sie ist mir geholfen in Süditalien, wir haben uns dort lernen kennen. Wir haben dort die 2 Jahre in einer zuerst in 2 Roulotte und dann in 1 Roulotte gemacht und wir sind immer noch im Wiederaufbau.
Mhm. Ihr habt jetzt auch 2 Töchter, Noemi und Manola. Was bedeuten dir deine Töchter?
Ja, ich habe 2 Töchter. Noemi wohnt in Österreich, Manola hört ein bisschen weiter. Meine Töchter sind alles für mich. Das ist etwas vom Schönsten, was man haben kann, oder? 2 Töchter, die beide ihren Weg gemacht haben, die beide auch so eine Rolle genommen haben in den Gesellschaften. Das ist das grösste Geschenk, was man kann haben, oder? Wenn man ein Paar noch 2 Töchter darf, am Tisch haben, ist das etwas vom Schönsten. Ganz, ja. Doch.
Mhm. Du hast gesagt, Manola ist ein bisschen weiter weg.
Ja.
Das war auch eine deiner grössten Herausforderungen im Leben. Wo, ja, ich merke, das macht etwas mit dir, wenn wir dort in das Thema hineingehen.
Ja. Vor 5 Jahren hat Manola eine Krebsdiagnose gehabt, eine erste Operation. 2 Jahre hat auch Doktor und so gesagt, sie sei geheilt. Mhm. Und dann aber ein Befund im ganzen Körper und 3 Jahre Krebs. Zuerst in einer Wohnung in der Stadt, dann da im Haus, weil im Haus eine Wohnung frei ist worden. Und ich muss sagen, es ist gerade, wenn einem Familie so viel sagt, wenn man die Familie so nach und so bereichert, ist das wahrscheinlich etwas vom Schlimmsten. Manchmal sagen Leute, ich habe jemanden verloren in einem Unfall, ich habe ihn nicht einmal verabschieden können. Das muss sicher sehr hart sein. Aber eine Tochter während 3 Jahren Stück für Stück zu verlieren, ist grauenhaft. Mhm. Und das ist jetzt die traurige Seite. Und ich wäre nicht der Marco, wenn ich nicht würde sagen, es hat auch wunderbare Seiten gegeben. Oder eine 40-jährige Tochter, zu den Eltern hat ganz normale Distanz, sie lebt in einer anderen Wohnung und so weiter, sie hat ihr Leben. Und durch die Krankheit haben wir dürfen wie vielleicht 20 oder 30 Jahre innerhalb von 3 leben. Also sie ist so nachgesehen und plötzlich in einer Situation, wo man nicht lange überlegt hat, macht man nicht, man hat einfach gemacht. Oder? Mhm. Und sie hat genau gewusst, was kann sie bei der Mutter holen, was kann sie beim Vater holen. Und dann sind wir zum Beispiel 2 Stunden im Einkaufszentrum einkaufen. Das würde Verena nie machen. Aber mit mir hat sie es gemacht. Oder dann ist sie plötzlich mit der Verena gelaufen im Quartier und so. Und das war so intensiv gewesen. Also, dass ich muss sagen, auch in dieser ganz schlimmen Zeit, wo man das Gefühl hat, man nimmt dem einen Teil vom Körper weg. Mhm. Auch in dieser schlimmen Zeit haben wir ganz extrem schöne Momente gehabt. Extrem schön und extrem, die ich nie vermissen werde. Und sie eigentlich die jetzt da sind, die mir geblieben sind, wenn ich jetzt denke, ja, sie können noch da sein. Und darum sage ich gerne, wenn mir gefragt wird, ja, aber wie geht es deinen Töchtern, wo sie sind und so, sage ich, das, was du vorhin gesagt hast, sage ich, Die eine, die wohnt in Österreich und die zweite, die wohnt ein bisschen weiter. Aber ich habe immer noch das Gefühl, irgendwo ist sie präsent in meinem Tun, in meinem Denken, in unserem, aber ohne, dass sie jetzt ohne Traurigkeit. Ich glaube, Manola, sie hat sehr viel, sie hat ihren Abschied vorbereitet, sie hat sehr viel geschrieben auch, sie hat auch erzählt darüber. Und wenn wir jetzt Sachen nicht gemacht hätten, das Jahr, weil sie im Februar hätte dürfen gehen, dann wäre sie uns auch böse. Sie wäre die Erste, die immer gesagt hat, macht den. Die hat mir so viel gegeben jetzt in der letzten Zeit. Geht den, macht doch. Ich mache mit Sinn, einer der letzten Mal, als ich sie begleitet habe bei der Onkologin, bei mir kam, hat sie der Onkologin, obwohl das ein sehr schlechtes Weg war, hat sie der Onkologin gesehen, jetzt müsst ihr aber zu meinen Eltern schauen. Es geht ihnen nicht gut. Also sie hat für uns geschaut, im Moment, wo sie das Gefühl hatte, sie verliert ein bisschen die Welt oder ihre Sie auf dieser Welt.
Mhm. Also das heisst, sie war 40 und sie ist jetzt vor knapp einem Jahr ist sie gestorben. Ja. Mhm. Was hat das in deinem Umgang mit dem Tod gemacht, die Erfahrung?
Das ist jetzt ein Projekt, das ich noch nie auf den Tisch genommen habe. Wahrscheinlich ist es so einer von denen, wo man noch ein bisschen Angst macht. Darum, also ich habe noch niemanden gefunden, der mir mehr gerne über den Tod. Es ist zwar lustig, im Moment haben wir eine provisorische Nutzung in der Kille Markus, wo in diesem Quartier ist, wo leer ist. Und dort tut einer von unseren Pfarrern das dritte Provisorium führen, über als Hauptthema den Tod. Mhm. Aber es ist nicht wegen dem, dass ich im Moment nicht dort mehr gehe und so, aber es ist wirklich ein Thema, wo ich das Gefühl habe, es ist noch nicht reif, es ist noch nicht so weit, dass ich mehr... Es kommt ja schon und es kommt ja früh genug. Aber im Moment geht es um das Leben, geht es um das Bauen. Ich glaube, alles, was ich mache, nicht nur das effektiv zu realisieren von einem Gebäude. Ich bin immer am Bauen. Im Kopf bin ich immer am Bauen.
Immer am Gestalten, irgendetwas schöpfen.
Ja, Bauen, Gestalten, das treibt mich.
Mhm. Aber darum, der Tod, mit dem würdest du nicht gerne.
Also ich glaube, ja, einmal muss ich gehen, wie jeden anderen. Und ich bin überzeugt, dass ich auch in dem Umfeld, das ich habe, das auf eine Art wird können machen, wo normal wird sein, wie viele andere auch gehen. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie etwas ist, wo ich müsste an eine Arbeitsgruppe über meinen Tod oder ich selber mit meinem Tod mir mehr beschäftigen. Ja. Mhm. Ich habe noch Kraft, ich bin gesund und von dem her, ja, schön so. Mhm.
Oft ist es so, wenn man sich mehr mit dem Tod beschäftigt, dass es das eigene Leben auch beeinflusst, dass man das Leben mehr genießt, dass man vielleicht bewusster lebt und sich mehr überlegt, was will ich denn überhaupt noch leben und erleben. Kennst du das? Ist das bei dir auch ein bisschen passiert?
Ich glaube nicht. Also, es wäre weit von meinem Denken. Also, ich habe nicht Träume von Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Ich habe Freude über alles, was hinter mir ist, was ich können machen und ich habe Freude an jedem Tag, das Neue, das man da in die Finger nimmt. Und von dem her, ich bin nicht jemand, der sagt, ich will noch um die Welt oder ich will noch... Nein, ich will, wenn möglich, so dürfen weiterleben und weiterhin dürfen spinnen. Auch wenn es vielleicht die Projekte mit der Zeit kleiner werden sind und vielleicht der Wirkungskreis kleiner wird sein. Aber gleich, einfach das positive Denken, die Kraft, die ich habe. Mhm. Und wenn man so einen Bogen machen würde, würde ich sagen, vielleicht habe ich auch die Kraft, auch wie das schöne Steinbild, der erste Steinbild, der dort ist, habe ich auch nicht per Zufall, sondern auch von einem Ort bekommen. Und dann bin ich auch dankbar, dass ich das habe. Und auch manchmal das Optimismus, die Freude den Leuten um mich kann bringen. Mhm.
Aber das treibt dich schon noch an, weiterhin, oder? Das Wollen, etwas eben bauen, etwas gestalten, in die Welt positiv beeinflussen. Das drehst du mit dir, auch wenn deine Agenda im Moment ein bisschen leer ist.
Ja, ja, wenn ich ehrlich bin, schon. Also im Moment haben wir uns versprochen mit Verena, dass wir probieren, über ein Jahr jetzt ein bisschen gewisse Sachen zu machen, die wir 3 Jahre lang nicht haben können. Mhm. Eben Ferien machen zusammen, Zeit haben füreinander, das haben wir selten gehabt. Und das ist sicher da. Aber ich weiss jetzt schon, dass es jetzt schon ein Telefon, ein Gespräch oder zwei, wo ich morgen wieder etwas mit Freude anfangen könnte. Mhm. Und es gibt so, ja, ich weiß es nicht. Also ich lüge ein bisschen. Ich weiß schon. Einige Sachen weiß ich schon. Aber vielleicht wieder ganz andere. Mhm.
Von wo kommt denn die Hoffnung? Also weißt du, dass du wirklich so glaubst, dass man die Welt positiv beeinflussen kann? Schöpft ja irgendwie auch aus einer Hoffnung. Was ist die Hoffnung, die dich da antreibt?
Es ist vielleicht nicht Hoffnung, aber die Erkenntnis, dass ganz viele von den Projekten, die ich nehmen oder machen oder mitwirken, sind eigentlich beeinflusst worden durch das positive Denken. Und ich sage immer, die Kraft des positiven Denken, die ist enorm. Oder? Und das ist eines von den Punkten, die ich in meiner Religion, die Reformierten, jetzt finde ich ganz verrückt. Man rennt nur, oder? Man wagt nicht mehr, man sitzt über das, was man immer gemacht hat. Und wenn man sagt, ja, man könnte aber den Leuten fragen, nein, wir wissen, was sie wollen von uns und so. Es ist verrückt. Mhm. Und ich glaube, die 7 Jahre, die wir jetzt mit dem Rat haben dürfen, die waren so geprägt durch eben das positive Denken. Und das hat Sachen ermöglicht, die gar nicht möglich waren, oder? Wo man einfach das Gefühl hatte, doch, das ist jetzt uns wichtig, wir probieren es und einfach ein bisschen die Leute um uns so weit gebracht, dass sie gesagt haben, wir können es ja probieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was mich treibt. Und das positive Denken, das kann man sicher allein, es ist aber viel schöner, wenn man es in den Augen der Leute um sich auch sieht. Oder? Wenn, ich sage immer, das positive Kochen, oder auch schon im Architekturbüro, wenn man Sitzungen hatte, gibt es manchmal die negative Spirale, wo einer sagt, nein, das geht doch nicht. Ja, ich habe schon lange gesehen, das geht. Und dann ist nichts da. Oder? Aber wenn man es herbringen kann, dass der eine sagt, ich würde es so machen, und der andere sagt, oh ja, wenn du sagst, kommt mir noch eine Idee. Und das positive Denken, das ist etwas, was ich jetzt dürfen mit diesem super Rat, der uns auch erlaubt hat, mit Markus zusammen, Nebengemeinde, fusionieren. Auch das ist nicht selbstverständlich, dass 2 Kirchengemeinden fusionieren. Es ist heute noch sehr selten scheinbar. Und wir haben es nicht gemacht unter dem Druck, wie kleine Gemeinden das machen, Kirchengemeinde machen. Mhm. Aber auch aus der Freude und aus der Überzeugung, dass wir im Quartier da eine Identität haben und die künstliche Grenzen, die da mitten in der Straße ist, dass das nichts zu suchen hat. Und das positiv Denken, wenn wir denken, wie Stadt Bern, die Kirche Stadt Bern seit 10 Jahren noch mehr fusionieren will und noch nicht so weit ist, das ist wie Tag und Nacht. Mhm. Oh ja, das ist schön. Mhm.
Sehr schön, sehr inspirierend. Danke vielmals, Marco, dass du uns da mitgenommen hast in dein Leben.
Danke dir.
Alles Gute.
Danke.
Ich bin gespannt, was da noch in deine leere Agenda sich wird zaubern. Nochmal ein bisschen genauer zuhören und nicht gerade mit eigenen Ideen reinplatzen. Sich versöhnen bei einem Kaffee, einander nochmal in die Augen schauen. Auf das schauen, was verbindet, was möglich ist und nicht auf das, was trennt oder nicht geht. Das alles und noch mehr nehme ich mit aus dem Gespräch mit dem Marco Ritter und ich hoffe, auch bei euch bleiben ein paar Sachen hängen. Weitere Geschichten von Menschen hört ihr jeden Donnerstag hier im Vis-à-vis, nächste Woche dann mit meiner Kollegin der Ruth Stutz. Ich freue mich über Kommentare, über Feedbacks und Gedanken. Bis dann wünsche ich ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.